Der Vier-Augen-Podcast.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Vier-Augen-Podcasts. Wie immer mit mir, Johannes, und mit
Marius. Hallo.
Ja, Marius ist natürlich auch dabei und unser Thema heute ist ja unser persönlicher Blick auf das lineare Fernsehen in Deutschland. Oder wie Marius jetzt die Frage dazu vielleicht stellen kann.
Lineares Fernsehen, tot oder lebendig?
Genau, darum wird es also heute gehen. Die Themenidee kam eigentlich von uns beiden, oder? Das war ein bisschen schon Gemeinschaftsproduktion vorab, ne?
Ja, also wir hatten ja, ich weiß gar nicht, die ersten zwei Themen hatte ich, glaube ich, so eher so vorgeschlagen, also die Themen der ersten beiden Folgen, und jetzt irgendwie kam das beides so, du hast es irgendwie ins Spiel gebracht und ich hatte das aber auch schon auf meiner Liste im Kopf, dass wir das Thema mal machen können, und ich finde, es ist auch ein spannendes Thema.
Auf jeden Fall, und ich denke, der erste Schritt mal für uns zwei sollte jetzt sein, mal zu analysieren, wie nutzen wir überhaupt noch das klassische Fernsehen? Also das, was so jemand, mit dem wir uns so unterhalten, jetzt eben unter Fernsehen versteht. Wir haben es mal lineares Fernsehen jetzt genannt. Also die Frage, Marius, wie nutzt du das lineare Fernsehen überhaupt noch?
Sehr, sehr selten, kaum noch eigentlich. Es gibt eigentlich nur wenige Sendungen, die ich wirklich live im Fernsehen mitverfolge. Das sind zum einen Nachrichten und Sportsendungen. Also sprich, wenn zum Beispiel jetzt im freien empfangbaren Fernsehen ein Fußballspiel live gezeigt wird, dann gucke ich das an. Wobei ich das manchmal auch eher so nur mit einem Auge anschaue, weil ich dann nebenbei irgendwas mache, weil meistens finde ich Fußballspiele auf Dauer die ganzen 90 Minuten plus X jetzt nicht mehr so spannend wie vielleicht früher, wobei das kommt auch auf das Spiel an, also wenn das ein richtig spannendes Spiel ist, dann gucke ich da natürlich auch genauer hin, aber oft läuft es dann irgendwie so nebenher. Und ich mache dann irgendwas, ich glaube, ich habe schon einige Filmkritiken während Fußballspielen geschrieben. Ansonsten gibt es da wenig oder eigentlich nichts, was ich linear gucke. Die ganzen Sachen, die ich sonst aus dem linearen Fernsehen gucke, die gucke ich dann eben über die Mediathek. Wie zum Beispiel meine zwei liebsten und besten ZDF-Sendungen, die Heute-Show und das ZDF-Magazin Royal. Die gucke ich in der Regel dann Samstag und Sonntag zum Frühstück aus der Mediathek.
Ja, also die Mediatheknutzung, das kann ich auch bestätigen, ist in den Jahren, wo es jetzt dieses Angebot ja gibt, was ein tolles Angebot ist, muss man ja dazu sagen, bei mir auch sehr, sehr stark gewachsen. Also das führt auch wirklich dazu, dass bei mir auch wirklich linear nicht mehr viel Fernsehen geguckt wird. Also es kommen ein paar Sachen noch zusammen. Das liegt zum Beispiel auch dran, dass ich sehr, sehr gern Quiz-Sendungen auch früher schon geguckt habe und ab und an, wenn ich mal die Zeit habe, das heute auch noch anschaue. Oder was bei uns, so bei meiner Frau und bei mir, immer noch recht hoch im Kurs ist, ist der Abschluss des Sonntagabends mit einem Tatort. Ja, also das gucken wir immer noch ganz gern. Aber ich muss auch dazu sagen, an sich ist es nicht mehr linear im klassischen Sinne, weil wir es nämlich entweder in der Mediathek gucken oder wenn es Sendungen sind, die im Privatfernsehen kommen, wo es dann mit Mediatheken ein bisschen schwieriger ist oder man eben ja dafür bezahlen müsste, dann nehme ich die wirklich klassisch noch mit meinem Festplattenrekorder auf, damit ich einfach die doofe Werbung nicht angucken muss. Also das würde ich in keinster Weise mehr machen, dass ich mich wirklich vor den Fernseher setze. Jetzt, keine Ahnung, Montagabend, 20.15 Uhr, wer wird Millionär? Ja, und ich setze mich jetzt dahin und lasse mich 3 Stunden mit einer Quiz-Sendung berieseln, von denen 3 Stunden aber 45 Minuten Werbung sind. Ja, also das sehe ich überhaupt nicht ein. Und insofern werden die Sendungen, wenn es wirklich mal was von den Privatsendern ist, ganz klassisch aufgezeichnet, eben auf einen Festplattenrekorder.
Genau, so mache ich das auch. Jetzt weniger mit Quiz-Sendungen. Also ich gucke manchmal auch, wenn ich den Fernseher anmache und da ist dann halt irgendwie meistens ARD oder ZDF eingestellt, dann gucke ich da auch manchmal so in eine Quiz-Sendung rein. Und das finde ich auch manchmal ganz interessant, vor allem wenn ich dann auch dann die Fragen ganz spannend finde, möchte jetzt dann die Antwort wissen, weil ich die Antwort nicht weiß oder weil ich mir vielleicht nicht sicher bin. Aber was ich dann jetzt auch nicht mehr so sehr mache wie früher, wie noch vor ein paar Jahren, dass ich Spielfilme die im Fernsehen laufen, aufnehme und dann eben auch überwiegend wegen der Werbung, weil irgendwie ist man, dadurch, dass man eben nicht mehr so viel lineares oder kaum noch lineares Fernsehen guckt, ist mir die Werbung irgendwie überhaupt nicht mehr gewöhnt, weil normalerweise, wenn du jetzt auf einen Streamingdienst oder guckst jetzt was von Öffentlich-Rechtlichen, da kommt ja keine Werbung und dann ist das irgendwie nervig und dann kannst du halt die Werbung da irgendwie in einer Minute locker vorspulen und das ist immer noch eine gute Sache. Und ich mache da jetzt zwar nehme lange nicht mehr so viele Filme auf wie früher, weil ich die jetzt dann halt mittlerweile lieber im Stream und vor allem dann in der Regel auch lieber in der Originalfassung anschaue und Filme in der Originalfassung kommen ja jetzt im Fernsehen nicht so wirklich viele. Das ist dann eher so,
schwierig, ja.
Das ist dann höchstens bei Arte oder so. Oder es gibt die Filme sind dann auch nicht übersetzt. Das kommt ja auch ab und zu vor. Von daher, das mache ich auch noch. Ab und zu nehme ich halt auch mal irgendwie eine Sportsendung oder eben vielleicht auch mal seltene Show auf. Aber das sind im Endeffekt so die bei mir auch die einzigen beiden oder die wenigen Gelegenheiten, wo lineares Fernsehen halbwegs spannend ist.
Ja, also das mit dem Aufnehmen von Spielfilmen mache ich auch noch ab und zu. Das ist vor allem so ein bisschen Aufgabe meiner Frau. Die setzt sich gern mal hin und guckt nicht mehr in die gedruckte Fernsehzeitung, sondern halt über eine App mal nach, was so läuft und ob irgendwas dabei ist, was sie interessieren würde. Und wenn wir dann feststellen, ja, ist was dabei und vor allem, das ist jetzt nicht bei irgendeinem Streamingdienst verfügbar, den wir gerade haben, dann wird es auch eben mal aufgenommen und dann kann man es irgendwann nachgucken, was natürlich auch mal dazu führt, dass man dann auf seiner Festplatte mal Filme von, keine Ahnung, von vor 3 Jahren entdeckt.
Ja, zum Beispiel.
Aber klar, auf jeden Fall, das ist so die Funktion, die bei uns noch genutzt wird. Mhm. Und bevor jetzt, das erwähne ich schon das dritte Mal, meine Frau, bevor die jetzt den Podcast anhörten, dann sagt, aber du hättest doch noch eine Sache erwähnen müssen, die du immer im Fernsehen guckst, also auch in dem Sinne nicht linear, weil aufgenommen und dann halt nachgeguckt. Ich erwähne es halt jetzt und out mich hier. Ja, ich schaue Let's Dance. Ja, aber das war's auch an doofen Shows, die ich gucke. Aber ich finde die einfach schon seit 15 Jahren irgendwie witzig und gucke das an und schaue mir das halt immer mit einer Stunde Nachgang, also eine Stunde im Nachgang dann an, damit ich die Werbung quasi rausschneiden kann. Aber ja, das war dann wirklich eigentlich so mit das Letzte. Du hattest Sport erwähnt.
Also Sport heißt bei mir Fußball, also, sonst keine Sportart.
In der Tat, ja, also wenn mal ein spannendes Fußballspiel kommt, gucke ich mir das auch an. Es gibt eine Sportart, die ich im Fernsehen noch verfolge, das auch schon seit 2 Jahrzehnten, nämlich Snooker, also die englische Billard-Variante, die kommt momentan gerade auch wieder auf Eurosport. Das ist was ich sehr, sehr gern mir dann anschaue. Aber ich würde auch dafür, ganz ehrlich, jetzt keinen Streamingdienst oder so buchen, wenn das nicht im frei empfangbaren Fernsehen käme. Ich bin dankbar, dass es da nach wie vor kommt und schaue es dann halt zu dem Zeitpunkt, wo es interessant ist, an, zum Beispiel zur Weltmeisterschaft oder so. Aber das ist eigentlich erst so ein bisschen, ja, eigentlich meine einzige Fernsehen läuft nebenher Nutzung. Also ansonsten bin ich eigentlich immer sehr konzentriert dabei, wenn ich Fernsehen gucke. Aber das ist sowas, ja, das kann man einfach mal nebenher laufen lassen, kann mal, keine Ahnung, durch irgendeine Zeitschrift, ob jetzt analog oder digital blättern, wie auch immer, und das läuft dann nebenher. Also das ist sowas, was bei mir quasi auch noch stattfindet.
Ja, das bin ich noch auf ein Thema gekommen, was ich jetzt vor der Sendung gar nicht auf dem Schirm hatte, das Thema Fernsehzeitung. Ich hatte, glaube ich, bis vor 1 oder 2 Jahren habe ich mir wirklich jede Woche noch eine Fernsehzeitung gekauft. Das ist auch irgendwie seit meiner Kindheit die gleiche. Also die hatten früher natürlich meine Eltern, die haben die irgendwann mal nicht mehr gekauft. Dann habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, habe ich sie gekauft. Das ist quasi die älteste Fernsehzeitschrift Deutschlands, nämlich die Hör zu. Die habe ich bis vor 1, 2 Jahren auch immer noch gern genutzt und gekauft. Das habe ich aber mittlerweile auch aufgegeben, aus offensichtlichen Gründen. Wenn man kaum noch lineares Fernsehen schaut, dann macht es auch nicht Sinn. Man kriegt jetzt auch durch Film- und Serien-Internetseiten kriegt man auch genug mit, wann ein Film oder wann eine Serie eben im Fernsehen kommt. Das heißt, da kriegt man das auch mit. Natürlich verpasst man was, aber dann ist es auch manchmal so, man kriegt irgendwie mit, okay, da kommt der und der Film. Und dann, was du gerade gesagt hast, dann guckt man erstmal, läuft der gerade bei irgendeinem Streamingdienst, den ich abonniert habe. Ja, dann guckt man den natürlich dort und wenn nicht, nimmt man ihn eben auf den Festplattenrekorder. Das ist die Sache mit dem Festplattenrekorder, seit 3 Jahren sind, da möchte ich noch was ergänzen, vorausgesetzt, die Festplatte des Festplattenrekorders hält 3 Jahre, ohne sich selbst zu löschen. Ja. Das ist immer so ein Hindernis. Sollte.
Aber Fernsehzeitung war echt ein gutes Stichwort. Also ich kenne es bei uns auch noch. Bei uns war im Haus früher immer, es heißt dann nicht die Gong, es heißt der Gong wahrscheinlich, wenn es um die Zeitschrift geht. Es ist, glaube ich, auch heute noch so, also jetzt, dass meine Eltern sich das wöchentlich kaufen. Aber also wir haben das auch schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich glaube, das müsste der Zeitpunkt gewesen sein, als ich einige Zeitschriftenabos bei mir abgeschafft habe, weil ich festgestellt habe, die gibt's in dieser Lese-App Readly. Mhm. Und ich kann im Endeffekt einmal im Monat eine Gebühr zahlen und habe dann massenweise Zeitschriften und muss die nicht mehr einzeln abonnieren. Also das dürfte auch jetzt vielleicht so 2-3 Jahre her sein oder so. Ja.
Ja, weil im Endeffekt, wenn die dann nur rumliegt, die Fernsehzeitung, und du nur irgendwie einmal die Woche reinguckst, dann kannst du auch irgendwie deinen, was weiß ich, in meinem Fall Kabelreceiver anmachen und gucken, was läuft denn gerade. Oder du guckst im Internet nach. Ich habe mir, glaube ich, sogar mal für mein Tablet so eine Fernsehzeitungs-App runtergeladen, die aber irgendwie seitdem kaum genutzt. Wie es halt oft so ist. Von daher ist dann immer die Frage, braucht man das jetzt wirklich noch? Ich bin ja an sich jetzt für Print und lese natürlich, ich lese Bücher auch nur physisch und nicht E-Book-Reader, und die ein, zwei Zeitschriften, die ich lese, kaufe ich auch und tue es jetzt nicht, also kaufe sie auch im Laden und tue es jetzt nicht irgendwie nur online lesen, aber ich lese natürlich viel andere Sachen online. Das ist dann wieder ein anderes Thema, da können wir uns auch mal irgendwie drüber, wobei ich jetzt auch
könnte nicht, man sich mit beschäftigen.
Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, wie deine ob du Erfahrung mit E-Book-Readern hast oder nicht.
Doch, ich habe einige getestet über die Jahre und besitze auch selber einen, der in der Schublade verstaubt. Also insofern könnte ich was zu erzählen. Ja. Jetzt aber zurück zu unserem linearen Fernsehthema. Wenn man jetzt mal eine Treppenstufe weiterdenkt, was hat dich eigentlich vom linearen Fernsehen ein Stück weggebracht?
Ja, ganz einfach Streaming. Ich habe mir das jetzt mal so überlegt, als wir so angefangen haben mit 4-Augen-Kino, so vor 20 Jahren, das war ja auch das Thema in unserer ersten Folge, da war ja im Endeffekt die einzige Möglichkeit, an Filme und Serien ranzukommen, war eben, also Filme, Kino, dann und dann eben Fernsehen, und für Serien eben Fernsehen und eben DVDs oder später Blu-Rays. Und ich habe hier noch einige Serien im Regal hinter mir stehen, die ich vor langer Zeit gekauft habe oder die ich vielleicht auch irgendwann mal gekauft habe, um die Serie nochmal anzugucken. Und durch Streaming ist diese Sammlung, die ist zwar jetzt nicht geschrumpft, aber sie ist jetzt in den letzten Jahren nicht sehr gewachsen, weil die Serien heutzutage eigentlich alle früher oder später in irgendeinem Streaming-Abo drin sind. Dann guckst du dir die an und dann hast du natürlich irgendwie Geld ausgegeben, war ein bisschen einiges weniger, und du hast da jetzt da nicht das Platzproblem, dass du die dann da hinter dir stehen hast und das DVD-Regal oder das Blu-ray-Regal aus allen Nähten platzt. Das ist natürlich ein Vorteil, ist natürlich ein Nachteil, wenn du sagst, du hättest die jetzt gern bei dir als Teil deiner Sammlung stehen, dann kannst du natürlich trotzdem sagen, ich kaufe mir die auf DVD oder Blu-ray und guck sie dann nochmal an, oder guckst sie erst an, wenn sie eben in physischen Medium erscheint, was natürlich bei nicht allen Filmen und Serien heutzutage mehr der Fall ist, leider. Hat man ja auch schon mal davon. Also wie gesagt, Streaming ist schuld, wobei ich das jetzt nicht als Negatives sehe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der jetzt noch viel lineares Fernsehen guckt, dass der jetzt irgendwie rückständig wäre. Das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Sache. Also diese These, die ich jetzt hier vertrete und die du auch vertrittst, du bist ja da auf einem ähnlichen Level an, sag jetzt mal, Konsum von linearem Fernsehen. Das ist natürlich jetzt unsere persönliche Sichtweise. Das ist bei Leuten, die jünger oder älter sind oder einfach andere Lebenswirklichkeit haben, kann das natürlich eine ganz andere sein. Das ist jetzt keine Kritik, so nach dem Motto, ewig gestern geguckt, noch lineares Fernsehen. Das ist natürlich Quatsch. Also,
nö, das würde ich auch nicht so sehen. Das
muss natürlich jeder wissen.
Ich würde einen Punkt noch ergänzen in dem Sinn. Also klar, Streaming ist bei mir auch so eine Geschichte, die vom Linearen auf jeden Fall einen Teil weggeführt hat. Was aber auch einen Teil weggeführt hat, ist das Angebot an sich.
Ja.
Also das ist was ich selber für mich auch feststelle, wenn man jetzt einfach mal vergleicht, wie war das vielleicht vor 10, 15 Jahren, wie ist es heute? Also für mich ist es prinzipiell einfach so, ich habe früher schon des Öfteren, wenn ich quasi jetzt einen Moment des Leerlaufs hatte, ich wusste, ich habe jetzt ein halbes Stündchen Zeit, bevor ich irgendwo hingehen muss oder wie auch immer, dann habe ich doch gern mal den Fernseher eingeschaltet, mal durchgeguckt, bin irgendwo hängen geblieben vielleicht. Und diese Geschichte, dieser Effekt hat sich aber ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr eingestellt. Also das heißt, ich bin eben nicht mehr hängen geblieben. Ich habe gesehen, oh, da läuft schon wieder das. Oder nee, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Mhm. Oder was ich zum Beispiel auch feststelle, es betrifft auch die öffentlich-rechtlichen Sender, die ich ansonsten in vielen Bereichen auch gut finde, dass es die gibt. Aber wenn ich mir zum Beispiel den klassischen späten Vormittag oder frühen Nachmittag bei solchen Sendern anschaue, das ist eigentlich eine Geschichte, die wahnsinnig austauschbar ist. Ob da jetzt eine Sendung kommt, ich nehme mal so Sachen wie vielleicht Mittagsmagazin oder irgend so Geschichten aus, aber ob da jetzt eine Sendung kommt mit, keine Ahnung, den neuesten Basteltipps aus Kunstblumen oder Koch XY kocht zum 50. Mal die Rigatoni aller irgendwas oder wie auch immer. Also das ist diese typische Berieselung.
Ja.
Und die nutze ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Und klar, ich kann verstehen, dass für manche Leute die wichtig ist, weil vielleicht auch das Ding die einzige Unterhaltung ist, in der sie da gucken oder vielleicht auch aus Langeweile da geguckt wird oder wie auch immer. Aber es ist ein total einseitiges, langweiliges Angebot, vor allem zu ganz bestimmten Zeiten.
Ja.
Und das führt zum Beispiel auch dazu, wenn du dir gewisse Privatsender anguckst, die auch schon seit Jahren eigentlich immer die gleichen Dinge zu gewissen Uhrzeiten zeigen, wo ich mir dann aber auch denke, also irgendwie kam die, keine Ahnung, Two and a Half Men-Folge erst gerade vor 2,5 Monaten oder vor 2 Monaten schon mal oder wie auch immer. Ja. Und dann frage ich mich, wer guckt das jetzt ernsthaft? Also das kann doch niemand sein, der wirklich sagt, ich will diese Serie gucken und der sagt sich doch nicht 2 Monate später, jetzt gucke ich die Folge halt wieder. Also das ist was ich mir so überhaupt nicht vorstellen kann. Und das ist eigentlich auch was mich von dieser linearen Geschichte in vielen Bereichen weggeführt hat.
Ja, ich glaube auch, das habe ich mir jetzt gerade so überlegt, die These, dass das lineare Fernsehen, jetzt gerade auch in den Zeiten, wo du genannt hast, Vormittag, Nachmittag, dass du schon seit 15, 20 Jahren schwächer wird. Und dass quasi das Streaming dann jetzt nicht die Ursache dafür ist, dass jetzt vielleicht viele Leute weniger lineares Fernsehen gucken, sondern dass sie sich davor schon davon entfernt haben, weil wie du die Sachen, die du gerade genannt hast, also die x-te Wiederholung der Krimiserie am Vorabend oder die x-te Kochsendung oder die 3000. Folge irgendeiner Telenovela, wo der Kitsch aus dem Fernseher, wenn er Ohren hätte, an der Seite rauskommen würde und solche Sachen. Oder eben Privatsender, diese unsäglichen Doku- und Reality-Formate. Das war ja vor 15, 20 Jahren, gab es das ja schon in der Form oder in ähnlicher Form. Also das ist ja, wie gesagt, das Streaming ist interessanter geworden auf der einen Seite und das lineare Fernsehen aus meiner Sicht ist einfach uninteressanter und schlechter geworden.
Ja, die Frage ist aber natürlich, woran liegt das? Also da könnte man jetzt ja mal versuchen, ein bisschen tiefer zu bohren. Aber was ich zum Beispiel feststelle, es gibt sicherlich bei den Fernsehsendern Leute, die neue Ideen haben, die innovativ sind. Es kommt auch mal ab und an vor, dass dann tatsächlich irgendwas Neues kommt, irgendwas Neues passiert. Aber ich habe mittlerweile auch ganz oft das Gefühl, dass Neues vom Publikum kaum angenommen wird. Oder zumindest was ist, was lang dauert, bis es funktioniert. Und genau dieses Durchhaltevermögen, da einfach mal ein bisschen abzuwarten und zu gucken, das hat aber keiner mehr.
Ja, das ist das schnelllebige Fernsehgeschäft. Das ist ja jetzt auch mittlerweile auch beim Streaming so, wenn jetzt auf Netflix ein neuer Film oder eine neue Serie kommt und die hat jetzt nicht in den ersten 1-2 Wochen so und so viel Millionen Klickzahlen, dann wird die Serie nach einer Staffel eingetütet und Schluss. Und das war früher anders. Früher hat Netflix auch viele Serien gerettet. Mittlerweile ist es teilweise so, Serien, die bei Netflix eingestellt wurden, gehen dann woanders weiter. Das gibt's auch. Also daher ist es ist einfach die fehlende Kreativität, der fehlende Wille, was Neues zu machen. Und das führt natürlich dazu, dass das Programm dann einfach so öde bleibt, wie es ist. Und dass dann halt auch viele sagen, nee, das interessiert mich nicht mehr. Die Frage ist natürlich auch, in Zeiten von Streaming und dem Anschauen von Sendungen in der Mediathek oder Aufzeichnungen über den Festplattenrekorder, wie aussagekräftig sind dann noch die konkreten Quoten von dem Tag, von der Stunde oder den 2 Stunden, wo die Sendung kam? Die haben natürlich.
Die ja nicht, immer noch maßgeblich ja, sind. Was also unsinnig. Das ist ja das Interessante. Ja,
wobei ich,
also,
jetzt nicht, ja. ich jetzt nicht weiß, ob jetzt da die können ja, glaube ich, auch erfassen, wenn das aufgenommen wurde auf Festplattenrekorder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das da auch in den Zahlen mitspielt, aber im Endeffekt ist es nur eine von 2 oder mehreren Größen, die relevant sind für die Bewertung, ob eine Sendung erfolgreich war oder eben nicht. Von daher ist es ein sehr engsterniger Blick. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, die Öffentlich-Rechtlichen, steht glaube ich auch so im Rundfunkstaatsvertrag, haben ja einen Bildungsauftrag. Und wenn ich mir das Programm von ARD, ZDF und manchen dritten Programmen so anschaue, dann kommen die dem aber überwiegend nicht nach, sondern wollen dann eben halt ihre ZuschauerInnen doch nur berieseln und mit irgendwelchen, jetzt nicht unbedingt grottenschlechten, aber doch austauschbaren und bestenfalls durchschnittlichen Kram da irgendwie berieseln und da ist auch wenig Bereitschaft daran, was zu ändern. Das
ist ein ganz interessanter Punkt. Also ich bin ja, habe ich ja in Folge 1, wer sie gehört hat, erwähnt, vielleicht auch später mal nochmal, ich bin ja Journalist. Also insofern bin ich einer, der einige Leute auch kennt, die so im vor allem öffentlich-rechtlichen Fernseh- und auch Hörfunkbereich arbeiten. Und von denen hört man auch das, was ich jetzt prinzipiell sage, nämlich du hast beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allem eine Riesenlücke beim Publikum. Du hast die Kinder und vielleicht noch so jungen Jugendlichen, für die es eigentlich ein sehr, sehr gutes Angebot gibt. Mit Kinderkanal, mit zum Beispiel dem Klassiker schlechthin Sendung mit der genau. Maus, wie auch immer. Also so Dinge, die wirklich gut funktionieren und wo auch echt tolle Angebote da sind. Und dann hast du aber irgendwie ab einem gewissen Alter eine Lücke. Und die ist sehr, sehr groß. Ja. Die schließt sich dann ganz oft erst so im Alter Richtung Ende des Arbeitslebens oder vielleicht sogar schon Ruhestand der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja.
Und zwischendrin passiert da relativ wenig. Also jetzt, ich bin ja sehr, sehr aktiv im Technikbereich. Wenn du jetzt schaust, wann zum Beispiel kommt denn so ein Digitalthema bei einem Sender vor? Das kommt vor, wie vielleicht Kindern erklärt wird, wie irgendwas funktioniert. Das ist dann dieser Bildungsauftrag im Einsteigerbereich sozusagen. Mhm. Das funktioniert meines Erachtens gut. Dann hast du vielleicht mal irgendwo eine Reportage, am schlimmsten nach 23 Uhr,
genau.
die irgendwann halt mal läuft zu so einem Thema. Und du kriegst so Themen in Nachrichtensendungen mal ja. mit, wenn sich gerade irgendwas Rechtliches, Gesetzliches, wie auch immer tut. Aber dass du irgendeine Ratgeber eben, wie du gesagt hast, Bildungsauftragsfunktion in so einem Bereich hättest, das gibt's eigentlich so gut wie gar nicht. Und das war jetzt nur mal eines der vielen Beispiele, die man da ansprechen könnte. Das ist halt ein Beispiel, was mir sehr, sehr stark auffällt. Und dementsprechend, du hast diese Lücke da und du verlierst auch in einem gewissen Altersbereich Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da hat kürzlich zum Beispiel eine Mitarbeiterin eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders zu mir gesagt, als ich mit ihr über das Thema so, ja, es gibt aber selbst ja Themen, die werden für die alten Leute nicht richtig aufbereitet, also über das Thema mit ihr geredet habe, da meinte sie, naja, machen wir gar nicht mehr, wir wollen ja jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen. Dachte ich mir, aha, das ist mir irgendwie aber jetzt noch nicht so aufgefallen.
Du hast ja jetzt gemeint, ja. dass quasi so die ersten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre, die Menschen, die Kinder und frühe Jugendlichen werden da quasi mit abgeholt. Und dann sagen wir jetzt mal so die letzten 15, 20 Jahre des Lebens. Und ich denke jetzt mal, ein gewisser Teil der mittleren Altersgruppe, also sagen wir jetzt mal von 15 bis 55 grob, vielleicht auch bis 60 oder auch nur bis 50 oder 45, die ist dann wiederum, so vermute ich, im nicht-linearen Bereich, in der Mediathek und so weiter. Es gibt ja auch Sendungen von ARD und ZDF, die kommen, glaube ich, gar nicht im linearen Fernsehen, sondern sind nur in der Mediathek abrufbar oder werden eben
einige
im linearen Fernsehen irgendwie im Nachtprogramm versendet. Es ist ja teilweise so absurd, dass zum Beispiel bei ZDF Neo, da kommt eine halbwegs neue Serie aus USA oder UK und die wird dann irgendwie in zwei Nächten um 23 Uhr durchgehend bis 4 Uhr nachts versendet, damit die gleich in die Mediathek packen können. Und dann denke ich mir natürlich auch, das ist doch klar, dass das dann vielleicht nur, was weiß ich, nachts 20.000 Zuschauer hat, wenn überhaupt, wenn die das dann 3 Tage später in der Mediathek schauen können, weil wer tut sich denn das an? Ich meine, gut, man kann es natürlich aufnehmen und dann auch 3 Tage später schauen, aber das ist doch auch wieder so eine Sache, wo die Frage ist, welchen Stellenwert hat da überhaupt noch lineares Fernsehen? Kann das überhaupt noch haben, wenn Sachen so versendet werden? Das hat mich früher auch schon vor Streaming so ein bisschen genervt oder als Streaming noch nicht so groß war, wenn sie dann so Eventprogrammierung machen, da machen sie irgendwie 10 Folgen an 2 Abenden, was soll das? Also das ist doch einfach Unsinn. Ich meine, klar, das ist teilweise so ein bisschen so ein Gegenentwurf, so nach dem Motto lineares Binge-Watching, aber das ist doch auch, Binge-Watching ist doch auch der Witz, dass du dir dein eigenes Tempo machst. Binge-Watching ist für manche 3 Folgen am Stück gucken, vielleicht manche 5, aber jeder muss das halt individuell, je nach Zeit eben auch sagen, ja, ich will jetzt da, ich habe jetzt noch 3 Folgen, die gucke ich jetzt noch durch, es wird dann spät, aber ist halt so, oder? Nee, ich habe jetzt die eine Folge gesehen, die hat mich jetzt sehr fertig gemacht oder sehr berührt oder bewegt, ich mache jetzt mal Schluss, lass das sacken und guck dann morgen weiter, also das ist auch so eine Sache, die. Und wie gesagt, die Sache mit dem Bildungsauftrag, das ist eben, da müsste man eigentlich 75% des Programms von ZDF und ARD eintüten, weil das hat nicht viel mit Bildungsauftrag zu tun. Das ist nur Berieselung für Leute, die, das klingt jetzt böse, vielleicht doch sowieso nach einer Stunde vom Fernseher einschlafen.
Ja, wird des Öfteren mal vorkommen. Ja. Aber das Interessante ist es ja wirklich, dass das ja nicht nur eben bei den öffentlich-rechtlichen Sendern so ist. Das ist genauso im Privatfernsehen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass da vieles eigentlich im Argen liegt. Und die sind aber ja eigentlich diejenigen, die damit, mit dem, was sie tun, konkret Geld verdienen müssen. Das müssen die anderen ja nicht. Die anderen könnten sagen, Quote ist uns Schnurz.
Wir wollen wirklich
diesen Bildungsauftrag nachkommen. Das wäre es ja mal.
Das ist ja auch das Problem.
So wäre es ja eigentlich gefordert. Ja? Aber warum sagen dann die Privatsender zum Beispiel, ich mache den 50. Two and a Half Man Marathon, bevor ich mal was Neues versuche? Das ist das, was bei mir so nicht wirklich ankommt. Ich kann es nicht verstehen, dass wirklich Werbekunden noch bereit sind, da eine Werbung zu buchen, wenn ich auf der Strichliste sehe, oh, Folge 36 kommt jetzt gerade zum 52. Mal im Fernsehen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Ja, ich glaube, das ist bei den Privatsendern so, die machen das halt, weil es billig ist. Wenn du du hast natürlich immer noch Lizenzgebühren, wenn du die x-te Wiederholung da bringst, aber die ist halt wesentlich günstiger als die Erstausstrahlung oder die dritte Wiederholung. Und deswegen, und diese ganzen Reality- und Doku, in Anführungszeichen, Formate, die sind natürlich auch relativ billig herzustellen. Und da ist halt dann, das wird alles kaputt gespart. Ich habe das auch so mitgekriegt. Vielleicht hast du das letztes Jahr mitgekriegt. Es gab ja auf Tele5 die Sendung Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Tele5 ist so ein kleiner Privatsender. In München sitzt der, glaube ich, an sich. Und der wurde vor ein paar Jahren, ich glaube, von Time Warner oder weiß nicht genau, irgendeinem großen amerikanischen Konzern aufgekauft. Und dann hat man sukzessive die ganzen Eigenproduktionen, wo Tele5 ja einige hatte, also so einfach so Sendungen, kurze teilweise auch Comedy und bisschen so auch, weitestens sind auch ein bisschen kulturell angehaucht, hat man eingetütet. Schläferz hat man jetzt dann letztes Jahr im Herbst eingestellt, lief dann noch die Staffel zu Ende. Und dann hat man so Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die eben Schläferz machen, gefragt, ja, was ist denn da schiefgelaufen? Da haben die gemeint, ja, da hocken jetzt irgendwie noch 2 Mitarbeiter in München. Alles andere macht die KI und wird halt vom großen Konzern ausgesteuert und es ist alles kaputt gespart. Sämtliche Redaktionen und MitarbeiterInnen wurden wegrationalisiert und das kann es ja auch nicht sein. Und in ähnlicher Form wird es, denke ich, auch bei diesen größeren Privatsendern der Fall sein. Die haben zwar jetzt natürlich auch ihre hauseigenen Streamingdienste, wo du dann eben auch Geld dafür zahlen kannst. Manche Sachen kommen da dann auch kostenlos mit Werbung. Hab da teilweise auch schon Serien geguckt oder so, oder einen Film mal, wenn da was quasi nochmal gezeigt wurde. Aber es ist einfach alles kaputt gespart und die kreativ ist es sowieso ziemlich, ziemlich armselig, was da alles so läuft. Und selbst wenn sie dann mal was ausprobieren, dann hat es natürlich wieder schlechte Quoten und dann wird es natürlich gleich wieder eingemottet. Ja,
das hatte ich ja schon angesprochen, dass da gern mal was Neues kommt, aber dann fehlt irgendwie das Durchhaltevermögen dafür.
Genau.
Ja. Und was ja bei den privaten Sendern auch noch dazu kommt, ist im Endeffekt aber ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, ich bin noch in gewisser Weise Fan des linearen Fernsehens, aber ich habe halt nicht Zeit, immer zu den Zeiten, wo gewisse Sachen kommen, die zu gucken, dann habe ich bei den Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile die Mediatheken. Das habe ich so aber ja bei den Privaten eigentlich nicht. Es sei denn, ich zahle wieder natürlich mal extra dafür. Mhm. Ja, aber die Mediathek, dass ich jetzt sagen kann, oh, die eine Show vom Dienstagabend, die würde ich mir eigentlich gern am Mittwoch angucken. Das funktioniert auf einfachem Wege, ohne sich zu registrieren, ohne ein Abo abzuschließen, wie auch immer, funktioniert nicht. Und jetzt stellt sich doch generell die Frage, ist der Inhalt so hochwertig, dass ich da noch sagen kann, ich verlange jetzt auch noch Geld dafür? Ja. Und mal die Antwort von mir dazu wäre jetzt natürlich nicht.
Ja, ich würde auch Nein sagen.
So ein Angebot im Endeffekt ist trotzdem ja, auch wenn es vielleicht was Interessantes ist, oder wenn es jetzt irgendeine Show ist, ist es trotzdem Berieselung, was jetzt in keinster Weise auch nur annähernd wichtig sein kann, das nachgeguckt zu haben. Mhm. Und ich glaube aber, dass viele Leute dann so denken. Und die würden vielleicht die Mediatheken von Privatsendern nutzen, die würden auch akzeptieren, dass da vielleicht mal eine Werbung drin ist, die ich nicht überspringen kann. Aber dafür, keine Ahnung, wieder 5 Euro, 7 Euro, 10 Euro, was weiß ich, im Monat auszugeben, das sehen die meisten, so wie ich auch in meinem Umfeld die Leute kenne und auch mich kenne, nicht ein.
Ja, nee, es ist auch so, ich habe jetzt teilweise auch jetzt beim erwähnten Tele 5 auch schon mal irgendwie eine Schläferz-Folge oder so da eben online geguckt und da kommt auch Werbung, aber lang nicht so viel wie im Fernsehen. Also das ist dann auch was anderes. Das wird sich vielleicht auch noch zum Schlechteren wenden, aber im Endeffekt ist es ja auch so, muss man jetzt auch mal der Vollständigkeit halber sagen, um das große Ganze zu sehen. Wir zahlen natürlich über die Rundfunkgebühr, zahlen wir natürlich quasi die Mediathek mit. Also quasi mit unseren, was sind es, 18 Euro im Monat. Zahlen wir quasi.
Dem Dreh, genau.
Genau, also das ist quasi die ARD, ZDF-Mediathek und die dazugehörigen Mediatheken. Das ist quasi die Streaming-Dienste von ARD und ZDF, die wir mit unserer Rundfunkgebühr zahlen. Und von daher, ja, ist das, also muss man das auch dazu sagen. Und
nein, also ich muss ehrlich sagen, das, was du sagst, stimmt. Ich wäre enttäuscht, wenn die Sender so ein Angebot heutzutage nicht hätten.
Genau, ja.
Das gehört einfach dazu. Das Gleiche geht auch in Richtung Rundfunk, zum Beispiel mit der Audiothek, die es von der ARD ja gibt.
Ja, dazu da später irgendwelche mehr.
Sendungen, Podcasts hören zu können, ist ein wunderbares Angebot. Es gibt tatsächlich auch Radiosendungen, wo ich sage, interessiert mich, aber kommt zu irgendeiner Zeit, wo ich nicht live da höre oder hören möchte. Insofern so Sachen da nachzuhören und sich da zu informieren, gerade auch wenn es, keine Ahnung, Wissensmagazin oder irgendwas geht. Das interessiert mich durchaus und da bin ich echt dankbar, dass es so Dinge gibt, setz aber das mittlerweile auch voraus und ich hätte gern auch, dass sowas weiter ausgebaut wird. Ich fand zum Beispiel auch ein bisschen enttäuschend, dass es ja quasi jetzt sozusagen, wie wollen wir es bezeichnen, eine Retro-Mediathek gibt, wo ich mir alte Produktionen von zum Beispiel ARD, ZDF anschauen kann, aber dafür soll ich wieder extra bezahlen.
Ja. Ach so, ja.
An sich gehören so Angebote in die klassische Mediathek, weil es sind Dinge, mit denen ja quasi schon mal Umsatz gemacht wurde durch die damalige Rundfunkgebühr. Und ob das jetzt eine Krimiserie aus den 60ern, 70ern ist oder ob das eine aus den 2000ern ist, ist doch vollkommen egal.
Ja, jetzt nochmal dazu. Diese Zusatzangebote von ARD und ZDF. Ich habe mal gelesen, da gibt es jetzt auch bei Amazon Prime, einer von diesen Prime-Video-Channels, gibt es da eben so dieses ARD-ZDF-Ding dazu, wo eben ein paar Euro kostet. Ich glaube, das ist aus lizenzrechtlichen Gründen. Die können quasi gewisse Sachen eine Zeit lang in ihrer Mediathek quasi jetzt, abgesehen von der Rundfunkgebühr, kostenlos zur Verfügung stellen. Aber wenn sie jetzt manche Sachen länger zeigen wollen, dann müssen sie eben mehr Gebühren, Lizenzgebühren zahlen. Und dann ist es eben in diesem Zusatz, buchbaren Zusatzkanal oder der zusätzlichen
Anbieter. Ja, das ist der Hintergrund meines Wissens auch, ja. Wobei das natürlich bei Eigenproduktionen schade ist.
Ja.
Ja, also es wäre ich habe vorhin mal den Tatort erwähnt, es wäre jetzt zum Beispiel super, wenn ich mich hinsetzen könnte und könnte sagen, oh, jetzt würde ich gern mal den ersten Tatort aus den, keine Ahnung von wann er ist, 70ern mit Gustl Beierhammer vom Bayerischen Rundfunk.
Ja, das ist ja auch...
Und sowas wäre natürlich toll.
Ja, es ist ja auch so, dass die aktuellen Tatortfolgen, die sind ja nur ein halbes Jahr online, dann sind die weg. Und natürlich sind gewisse Klassikerfolgen, ich habe zum Beispiel irgendwie, muss ich auch mal gucken, eine mit den ersten Tatort mit Götz-George als Schimanski habe ich hier irgendwo rumliegen. Da gibt es gewisse Tatortfolgen auf DVD oder so, aber es ist... wenn ich dann mal, ich habe halt auch ab und zu mal so ein bisschen Tatort geguckt und dann auch nicht unbedingt an dem Sonntagabend, sondern habe dann halt auch in die Mediathek und dann habe ich dann manchmal, wenn ich ein paar Monate so lange gewartet habe, gemerkt, oh, Folge ist weg. Ja, schade.
Ist weg, genau, ja.
Das
ja.
ist natürlich eine Frage, ob das wirklich lizenzrechtliche Gründe dann hat, weil im Endeffekt sind die ganzen Tatort-Folgen alles Eigenproduktionen. Das müsste doch eigentlich auch länger gehen. Gut, es kann natürlich sein, dass manche dann wieder mal irgendwie gezeigt werden, wenn die wiederholt werden vielleicht auch, weil die Tatort wird ja in den dritten Programmen auch rauf und runter wiederholt.
Ja.
Das sind alles so Punkte. Also
jetzt. Ja. Schauen wir doch mal, wir haben jetzt sehr viel über die aktuelle Situation vom linearen Fernsehen analysiert. Was meinst du denn, wie es weitergeht? Was muss passieren, damit es in 10, 15 Jahren das klassische lineare Fernsehen auch noch gibt? Oder fragen wir andersrum, was darf nicht passieren? Ist ja die große Frage. Wie geht's da überhaupt weiter?
Also, damit es auf lange Sicht erhalten bleibt, muss ich da strukturell und kreativ einiges tun. Weil natürlich wird es eine gewisse Zahl von ZuschauerInnen wird's immer geben. Wie gesagt, Thema Berieselung ist jetzt auch nicht wertend gemeint. Aber es ist die Frage, wenn das dauerhaft noch attraktiv sein will, muss es irgendwas machen. Und dann müssen es eben irgendwelche Shows oder irgendwelche Formate sein oder irgendwelche Produktion, Eigenproduktionen oder eingekaufte Produktionen, die dann eben jetzt auch nicht groß dann anderswo im Streaming auftauchen, sondern wirklich nur in der ARD, in ZDF oder in deren Mediathek eben gezeigt werden und dass dort quasi eine Art Alleinstellungsmerkmal und was eben Besonderes geboten wird. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Privatsender, die müssen auch irgendwann mal, ich meine, das mit diesen ganzen Reality-Formaten, das geht eigentlich schon viel zu lange, das gibt es jetzt auch schon, ich sage jetzt mal 20 Jahre und am Anfang war das irgendwie noch mal was Neues. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 24 Jahren die erste Big Brother Staffel mit gewissem Interesse
die verfolgt. Die habe ich auch gesehen.
Und danach aber nicht mehr, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, und das ist ja jetzt, das hat ja jetzt schon irgendwie diese ganzen Reality-Stars, die sind ja dann teilweise schon in Dritt-, Viert-, Fünft-Verwertung. Da höre ich manchmal ArbeitskollegInnen über irgendwelche Leute reden, von denen ich noch nie was gehört habe, weil ich...
Ja, du hast da manchmal das Gefühl, die würden schon ab einem gewissen Zeitpunkt einen Vertrag unterschreiben für die nächsten 5 Sendungen, in denen sie aufkreuzen. Ja, das ist wirklich so, ja.
Und dass dann quasi irgendwie so eine Vermarktungskette in Gang gesetzt wird und am Ende ist dann, keine Ahnung, das Dschungelcamp oder so. Also da, ja, das Dschungelcamp hat mich dann, es gibt es glaube ich auch schon 20 Jahre, damals auch schon nicht wirklich interessiert. Also das ist alles so uferlos und so niveaulos auch. Also muss nicht immer alles ganz hochgradig intellektuell und kulturell wertvoll sein, aber es muss ein gewissen Anstand und Niveau muss schon sein.
Ja, nee, also ich kann vieles unterstreichen, was du gesagt hast. Ich meine, öffentlich-rechtlicher Rundfunk insgesamt hängt immer ja auch davon ab, wie es so die politische Gemengelage ist. Wie geht es mit dem Rundfunkbeitrag weiter? Das ist ja gerade unter uns Journalistinnen und Journalisten immer ein großes Thema, weil eben auch ein sehr großer Teil der Leute in dem Bereich arbeitet. Mhm. Ja. Ich glaube auch, dass es sowas wie das klassische lineare Fernsehen in dem Bereich auf jeden Fall weitergeben wird. Ich bin vor allem sehr gespannt mit dem Blick eben auf die Privatsender, weil ich da in den letzten Jahren einfach feststelle, dass das immer schwächer wird, dass immer mehr recycelt wird, dass einfach nichts mehr wirklich Neues dazukommt. Du hast die Reality-Formate angesprochen, das wird auch immer langweiliger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich sagt, ich setze mich da am Abend hin und gucke da die Sendung mit einer Stunde Werbung durch. Das kann ich mir einfach eigentlich nicht vorstellen. jetzt schon nicht und vor allem auch in den nächsten Jahren immer weniger. Also da bin ich gespannt, was da kommt. Zum Beispiel so ein Konzern wie ProSiebenSat.1, die überlegen sich ja schon seit längerem, ein bisschen den Fokus zu ändern. Die bauen ja, oder ich weiß es, glaube ich, kurz vor der Fertigstellung, ein großes Nachrichtenzentrum auch in Unterföhring da bei München. Wollen also mehr auf Information wie auch immer gehen. Wie das dann natürlich am Ende ausfällt, ob das ist, was ich jetzt unter Information verstehe, oder ob das das 50. recycelte Galileo auf Drogen ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, das müsste man dann mal sehen. Aber in irgendeine Richtung muss es sich bewegen. Und ich glaube, einige haben schon erkannt, dass sich da was tun muss. Aber die Richtung kann ich so noch nicht hundertprozentig erkennen. Das ist einfach meine Feststellung.
Ich glaube, das hat vor ein paar Jahren noch RTL eben gemacht. Die haben doch dann den Jan Hofer, nachdem der in der Tagesschau, eigentlich dachte ich, der geht in Rente, aber dann haben sie den zu RTL und haben doch da auch irgendwie so eine neue Nachrichtensendung aufziehen wollen. Ich glaube, das hat nicht wirklich funktioniert, oder?
Also die gibt es immer noch. Du meinst dieses RTL Direkt,
ja, heißt das Ding? Ja, das gibt es noch, okay.
Das gibt es immer noch und das läuft auch. Ich weiß nicht, natürlich, ich kenne die Quoten nicht, ich habe das nicht angeschaut, was sich da tut, aber gibt es immer noch und findet, glaube ich, immer noch Montag bis Donnerstag oder wie auch immer statt. Also quasi als viertelstündiges Nachrichtenmagazin. Das haben sie beibehalten, ja. Aber ansonsten ist von der Geschichte, glaube ich, auch nicht viel übrig geblieben.
Ja. Ist auch wieder wahr, wobei ich denke mal ProSieben und auch teilweise auch noch RTL sind da jetzt immer noch ein bisschen besser aufgestellt von diesen ganzen größeren Privatsendern, wo es jetzt auch nicht so viele gibt, dass die eben auch ein bisschen noch eine Abwechslung immerhin versuchen zu bringen. Und wenn sie halt bei ProSieben eben dann halt aus Joko und Glas besteht, aber das ist immer noch besser wie...
Die dann 24 Stunden durchsenden.
Ja, genau, die Beispiel, dann KIs von Joko und Glas müssen dann das ganze ProSieben-Programm oder fast das ganze ProSieben-Programm bestreiten und abends dann sich dann mal eine Stunde die Echten dann mal einklinken und das wäre eine Idee.
Das wäre eine coole Geschichte, ja. Naja, also ich glaube, erschöpfen kann man so ein Thema eh nicht behandeln hier mit dem linearen Fernsehen. Da gäbe es so viel noch dazu zu sagen. Ich sehe schon, wir müssen irgendwann mal vielleicht ein öffentlich-rechtliches Spezial machen, ein Privatfernsehen-Spezial.
Ja.
Wir zwingen uns, die nächste Big Brother-Staffel zusammen anzugucken. Ich weiß es nicht.
Nee. Also das irgendwas auf keinen Fall. Da müsstest du mir dann viel Geld zahlen. Ein, ja. Hätte dann dieser Podcast plötzlich ein horrendes Budget von Geld, das wir nicht haben. Da bräuchten wir dann einen Sponsor.
Melden bitte. Ja.
Genau.
Wer Marius Big Brother sehen will,
Big Brother,
ja, muss ich jetzt
fünfstelliger Betrag im Monat und ich darf so viel textmäßig das Maul drüber zerreißen, wie ich will. Also
ja, das war doch ein guter Schluss jetzt hier zum linearen Fernsehen.
Genau.
Dann gehen wir mal wieder zu was Informativem über. Wir haben ja in unserem Vier-Augen-Podcast hier auch zwei Rubriken. Die eine ist unser Tipp und wir haben heute beide was. Du hast auch was, also leg schon mal gern los. Gehen wir mal zu dem Teil noch über.
Ich habe teilweise das heute schon angesprochen, was da jetzt kommt. Es geht heute mal in die ARD-Audiothek, die ich auch erst so seit ein, zwei Jahren so richtig wahrgenommen habe und jetzt auch gern öfter mal nutze. Da habe ich zwei Formate, die ich gern bewerben möchte. Zum einen, ich habe vorhin schon Oliver Kalkofe erwähnt, einer meiner liebsten Fernsehmacher, Moderatoren. Der hat mit seinem alten Freund Oliver Welke den Podcast Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Und den findet ihr in der ARD Audiothek. Also Oliver Kalkofe und Oliver Welke, beide Ende 50, kennen sich schon seit ihrer Zeit beim Radio in den frühen 90ern. Also Oliver Welke moderiert die Heute-Show im ZDF und hat teilweise auch schon Sportsendungen bei Sat.1 oder ZDF moderiert. Die sprechen so über alles Mögliche, über Politik, über Filme, über Serien, haben teilweise auch schon Gäste. Das Format gibt es sogar schon seit September 2022, erscheint immer montags, also wirklich jede Woche eine neue Folge, außer vielleicht mal irgendwie Sommerpause oder Weihnachten oder so. Das ist einfach immer witzig. Und wenn man die zwei Typen sympathisch findet, was ich halt tue, dann kann man sich das anhören und ich höre gern immer Podcasts beim Essen, beim Hausarbeit erledigen oder Aufräumen oder sowas Und das wäre der eine Tipp. Das wäre quasi ein Podcast-Format, ein klassisches. Und dann hätte ich noch einen Hörspiel-Tipp, nämlich die Hörspielserie Korridore, auch in der ARD-Audiothek. Die ist von dem Hamburger Film, Fernseh- und Theatermacher Lars Hendricks. Das ist eine Horror-Science-Fiction-Mystery-Hörspielserie. Da geht es um den Filmstudenten Patrick, gespielt von Max Schimmelpfennig oder gesprochen von Max Schimmelpfennig, dem seine Mutter ist verschwunden, als er ein kleiner Junge war, und er ist jetzt Anfang 20 und hat sich da quasi, forscht jetzt quasi nach, was mit seiner Mutter passiert ist. Die hat mal für das IPP, das Institut für paramediale Phänomene, gearbeitet. Das ist dann so ein bisschen so eine Art Akte X-Stelle, die quasi mysteriöse Phänomene im Zusammenhang mit dem Internet und Computern aufspürt und dokumentiert, aber jetzt nicht groß ermittelt. Und er tut sich da quasi durch die Akten dieses IPPs, die seine Mutter geführt hat, durchsuchen, um rauszufinden, was ist denn damals 2010, das Spiel 2022, die Haupthandlung, passiert. Und wiederum, Patrick verschwindet aber selbst auch, und eine Polizistin namens Zoe, gesprochen von Nisan Arikan, das ist die dauerhafte Mitstreiterin und Lebensgefährtin von Lars Hendricks, die wiederum sucht Patrick Steuermann und tut quasi seine Aufzeichnungen, die er mit Handy von seinen Nachforschungen gemacht hat, eben auch anhören, um rauszufinden, was mit ihm passiert ist, wohin er verschwunden ist. Und dies ist mittlerweile, gab es 2023, gab es die erste Staffel, und jetzt mittlerweile gibt es sogar schon eine zweite Staffel. Zur ersten Staffel findet ihr auch eine kleine Review auf meinem Blog, der Medienhobby. Das kann man vielleicht dann in den Shownotes verlinken. Und bei der zweiten Staffel bin ich selber gerade erst noch am Hören. Also das ist eine spannende Mystery-Horror-Science-Fiction-Hörspielserie mit natürlich sehr großen Anleihen bei H.P. Lovecraft, Internetphänomen, mit einem Akte X-Touch, das auch ein bisschen durch diese verschachtelte Erzählweise einfach ganz spannend und witzig gemacht ist. Da wird dann auch zwischendurch immer so ein bisschen fiktive Werbung eingeblendet. Das ist auch immer spaßig und das ist einfach gut gemacht. Und Lars Hendricks und Nisan Arikan sind zwei Filme- und Theatermacher aus Hamburg. Die haben da ihr kleines Kino in Hamburg-Harburg eröffnet. Da war ich letztes Jahr zur Eröffnung. Die machen zurzeit wieder Theaterstücke, haben da auch Filme schon letztes Jahr rausgebracht mit ganz kleinen Budgets. Da kann man auch dann mal auf Vier Augen Kino mal nach denen suchen. Da findet man auch ein paar Filmkritiken von mir. Und das ist einfach eine schöne Hörspielserie für Fans von Akte X und Science Fiction, Fantasy und Horror, würde ich mal sagen.
Das klingt ja nicht verkehrt. Ja. Also so mit einigen da kann ich mich, wie du weißt, auch identifizieren. Also das wäre doch durchaus was mal, was ich mir auch auf die Liste setzen könnte. Genau. Na cool, ARD Audiothek. War jetzt mal was anderes. Wir bleiben aber, also nicht im Audiobereich, aber zumindest im Mediathekenbereich mit meinem Tipp. Nämlich einer Serie, die zwar am, ich glaube ab März, irgendwann Mitte März, 11., 12., schon im Fernsehen auch lief, aber die ich da gar nicht wahrgenommen habe. Vielleicht lag das auch mal wieder dran, dass man einfach die Folgen irgendwie hintereinander gepackt und weggesendet
hat.
Ich
weiß
es nicht. Aber es handelt sich um die ZDF-Serie Reset, Wie weit willst du gehen? Ist die Adaption einer kanadischen Serie, also kein Eigengewächs in dem Sinn, zumindest von der Idee her. Aber ich finde zwei Sachen daran sehr, sehr interessant. Zum einen die Thematik an sich, die so ein bisschen, zumindest von der Idee her, ja, schon Science-Fiction-Element hat. Auf der anderen Seite aber was ist, wo ich erwähne die Dame zum vierten Mal, meine Frau auch von überzeugen konnte, mitzugucken, weil die ist kein Science-Fiction-Fan, aber die guckt sehr gern so ein bisschen tiefgründigere Serien mit ein bisschen Drama, wie auch immer. Und das trifft hier durchaus zu. Die Grundstory ist, dass eine Mutter ihre Tochter verliert und überlegt, wie gehe ich jetzt damit um, wie lebe ich damit, und dann durch einen Zufall drauf kommt, jetzt kommt das Science-Fiction-Element, dass es eine Agentur für Zeitreisen gibt, bei der man eine Zeitreise buchen kann. Das macht die dann ganz modern über ihr Smartphone, mhm, und landet dann eben zu einem anderen Zeitpunkt, den sie eben wählen dürfte, und hat jetzt eben die Chance, den Tod ihrer Tochter zu verhindern. Und wie man sich vorstellen kann, ich verrate auch noch nicht zu viel, das funktioniert nicht so wirklich, wie sie sich das vorstellt. weil halt das Leben nun mal nicht linear, dann wären wir wieder beim Thema linear, weil das Leben nicht linear verläuft, sondern natürlich, wenn ich Elemente ändere, können sich auch andere Elemente ändern und so weiter. Das heißt, es passiert viel mehr, als sie sich hätte ausmalen können. Und das zweite Interessante daran ist, Schauspielerin der Mutter ist Katja Riemann, die man durchaus ja als eine der profiliertesten Schauspielerinnen bei uns bezeichnen kann. Und die Jüngeren kennen sie eher so aus Fuck You Goethe zum Beispiel.
Ach, da hat sie auch mitgespielt.
Aber da hat sie auch in allen mitgespielt, als, ich glaube als Schulrektorin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oder weil, ja, irgendwie in dem, ja, in dem Dreh. Aber auf jeden Fall, es ist sehr, sehr gut gemacht. Ich bin gerade jetzt bei Folge 4. Es sind 6, also wird bald durch sein. Du darfst wieder eine Kritik erwarten von mir auf
genau.
der Vier-Augen-Seite.
Kleine,
wird also ja. definitiv kommen.
Kleiner Hinweis noch, Johannes hat jetzt im März eine Kritik über die Serie Arcadia und jetzt hat er im April seine zweite Kritik in diesem Jahr, nämlich über den Film Das erste Omen geschrieben. Ich bin zuversichtlich, dass er jetzt jeden Monat eine hinkriegt. Und dass er vielleicht doch
wieder
regelmäßig, das würde mich unheimlich freuen, auch mal da einen anderen Namen dauerhaft als mein zu lesen. Von daher aber jetzt nochmal
zu... Wir kriegen es irgendwie hin, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, aber auf jeden Fall auch die Serie lohnt sich wirklich. Ja. Ist zum einen sehr, sehr gut gemacht und zum anderen wirklich ein bisschen auch zum Mitdenken, weil man kann sich da schon sehr gut einfühlen, wieso das alles funktioniert und überlegt sich dann vielleicht auch selber, ja, wie würde ich denn da jetzt mit umgehen? Würde ich weitermachen wollen oder würde ich jetzt nicht einen Cut machen wollen? Wie auch immer. Also sehr, sehr interessant,
ich kann jetzt
das
dazu,
auf jeden Fall anzuschauen in der ZDF-Media.
Ich habe davon auch schon gehört, bin aber noch zeitlich noch nicht dazu gekommen, das zu gucken. Das Interessante ist ja, muss man ja eigentlich schon allein deswegen gucken, weil es ist eine deutsche Genreserie, deutsch... Überspitzt gesagt, habe ich immer die These, dass irgendwo in so einem versteckten Ding vom Rundfunkstaatsvertrag oder sogar im Grundgesetz steht, dass deutsche Genreproduktionen strengstens untersagt sind, weil so richtig gute deutsche Science-Fiction-Produktionen oder Genreproduktionen allgemein gibt es ja leider nicht oder viel zu wenige. Und von daher, ich bin da auch gewillt, das mal anzuschauen. Und 6 Folgen ist es auch nicht so viel lang. Katja Riemann ist auch immer gut. Ich will ihr jetzt nicht zur Last halten, dass sie in den Fuck You Goethe-Filmen mitgespielt hat. Das ist ja jetzt nicht unbedingt besonders toll, aber klingt auch spannend und ist auch ein spannendes Thema. Es ist vielleicht nicht ein ganz neues Thema, aber Zeitreisen und dann damit verbundene temporale Paradoxien und so weiter oder eben, dass alles dann doch ein bisschen anders ist, wie man sich das vorgestellt hat, ist natürlich ein spannendes Thema. Von daher habe ich das auch auf meiner Liste. Versuche das dann bei meinen ewigen Serienlisten da irgendwo einzuzwängen und dann vielleicht doch zeitnah dieses Jahr zu gucken und freue mich dann auf dein Review, wenn das dann bald kommt.
Also es kommt auf jeden Fall was dazu, das kann ich hiermit ganz offen versprechen, da werde ich auf jeden Fall wieder was dazu schreiben.
Ja.
Genau. Das waren also unsere beiden Tipps. Also ich fand deinen auch sehr, sehr spannend, werde mir das zu Gemüte führen. Du fandest meinen demnach auch nicht ganz unspannend. Das ist doch schon mal was.
Ja,
also,
ich hatte nur ehrlich gesagt...
Wir sind uns recht einig.
Ich hatte ehrlich gesagt vergessen, wie die Serie heißt. Ich wusste, da ist irgendwas. Ich habe das vor ein paar Wochen auch im März irgendwie mal gesehen, dass das da ist. Und habe da auch, glaube ich, schon sogar eine Kritik drüber gelesen. Aber ich lese immer so viel im Internet, dass ich dann oft auch... Dinge vergesst und deswegen schön, dass du mich daran erinnert hast. Das muss ich jetzt dir dann nochmal irgendwie in meine ellenlange Watchlist für 2024 Serien.
Genau, kommt mal auf die To-Do-Watchlist.
Genau, kommt auf die Watchlist und ich habe auch ein Konto in der ZDF-Mediathek und das ist auf jeden Fall dann eine Sache, die man sich durchaus ansehen kann.
Genau. Und dann haben wir ja noch als feste Rubrik hier bei uns unseren Vier-Augen-Augenmerk. Da lege jetzt ich mal los, weil es ein Thema ist, was ich mir ausgesucht habe, was mich gerade wirklich sehr bewegt. Ich bin technisch wahnsinnig interessiert, ich bin technisch ganz gut dabei, ich bin ein Fan des Internet, trotz irgendwelchen Unkenrufen von wem auch immer, was man da so hört, aber ab und an wird doch so der eigene Glaube in Anführungszeichen mal wirklich erschüttert. Und das war Ende März, Anfang April der Fall. Da ist nämlich was passiert, was ich mir so hätte nicht vorstellen können. Sogar mit einem deutschen Unternehmen. Es gibt das deutsche Unternehmen Gigaset. Das kennen viele Leute von den Telefonen her.
Ja.
seit Jahren großer Spieler im Markt der Festnetztelefone, bauen auch ein paar Handys, waren mal eine Konzerntochter von Siemens. Also ja, eigentlich was richtig schön Seriöses. Mhm. Die haben sich vor ein paar Jahren überlegt, wir gründen eine neue Unternehmenssparte, nämlich die Sparte Smart Home. Mhm. Macht heute ja irgendwie jeder, klingt gut, wie auch immer. Die Idee war, smarte Heizkörper, Thermostate, Überwachungskamera, Wassermeldesensor, wenn die Waschmaschine ausläuft, vernetzte Rauchmelder, also alles, was so in diesen Bereich des sicheren Zuhauses damit reingehört. Das System, was die aufgebaut hatten, war komplett cloud-basiert, also rein im Internet. Du hattest zwar dieses Gerät da an der Wand oder an der Decke hängen, den Rauchmelder, wie auch immer, aber die Dinger sind halt davon abhängig, dass natürlich irgendwo dann ein Server rumsteht, auf den die zugreifen können. Was ist passiert? Letztes Jahr hat Gigaset Insolvenz angemeldet, haben einen Käufer gesucht, haben einen Käufer auch gefunden. Aber der Käufer hat nur, und das ist was, kann ich überhaupt nicht verstehen, die haben nur die Festnetztelefonsparte übernommen. Wo man sich denkt, Festnetztelefon, das war mal irgendwann, ja, aber also, ist das so ein Zukunftsmarkt irgendwie? Also weiß ich jetzt
ja, nicht. Also wir sind ja mittelalte Männer, wir haben natürlich noch ein Festnetztelefon, aber ich glaube, die jüngeren Leute heutzutage, gerade vor allem, wenn die jetzt vielleicht nicht so eine große Wohnung oder sowas haben, haben, glaube ich, weniger ein Festnetztelefon.
Viele nicht mehr. Auf jeden Fall, die Smart-Home-Sparte wurde nicht übernommen und es ging alles relativ schnell und binnen einer Woche nicht mal hat Gigaset dann eben vom Insolvenzverwalter angeordnet, weil es ja keinen Käufer für den Smart-Home-Bereich gab, den Cloud-Server abgeschaltet. Und es hieß, dass binnen weniger Tage Tausende, ich weiß nicht, wie viele es davon gab, aber es gab wohl ziemlich viele, wenn man das im Internet so mitgekriegt hat, also auf jeden Fall Tausende von Geräten von heute auf morgen zu Technikschrott geworden sind, du eigentlich nur noch auf den Wertstoffhof fahren kannst.
Ja. Das ist natürlich übel. Und
das ist einfach Wahnsinn. Und da fragt man sich dann natürlich schon, kann das im Endeffekt der Weg sein, dass ich quasi wirklich meine komplette Kontrolle über so ein System jemandem anvertraue, da auch Geld rein investiere, zum einen Kauf der Geräte, dann musste ich auch Monatsabo abschließen, wenn ich gewisse Dinge dann nutzen wollte. Ja. Und von heute auf morgen ist das einfach weg. Und ich meine, da waren im Forum bei Heise, habe ich dann ein bisschen durchgelesen, da waren auch Leute dabei, die haben damit ihre Ferienhäuser zum Beispiel Video überwacht, wie auch immer. Und natürlich kamen die jetzt nicht spontan innerhalb dieser 5-6 Tage, wo sie Zeit hatten, dahin. Ja. Ja, also die konnten jetzt gar nicht reagieren irgendwie. Und sowas macht einen dann schon ein bisschen nachdenklich. Und hat mich auch so dazu bewogen, künftig beim Kauf von solchen Geräten einfach mal vielleicht ein bisschen tiefer zu denken, einfach mal drüber nachzudenken, ist es wirklich ein Device, wie man ja heute neudeutsch sagt, was komplett am Internet hängt, was ohne Internet gar nichts kann? Mhm. Oder kann es nicht auch was sein, wo ich sagen kann, okay, ich kann das auch verwenden, wenn vielleicht der Anbieter irgendwann mal sagt, nö, ich will jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr oder in die Insolvenz geht, wie es da bei Gigaset war. Das klassische Beispiel wären zum Beispiel auch Internetradios. Ja. Ja? Also es gibt viele Internetradios, wo die vielleicht 10 Jahre alt sind, wo mittlerweile die Stationen gar nicht mehr angehört werden können, weil einfach die notwendige Cloud im Hintergrund nicht mehr läuft. Mhm. Und einfach so... kleiner Tipp, auch für alle, die zuhören wieder, einfach beim Kauf vielleicht ein bisschen so drauf achten, was kaufe ich, wie auch immer. Wert auf ein Land zu legen, wie jetzt zu sagen, oh, Gigaset, deutsche Firma, hat nicht wirklich funktioniert. Ja? Ja. Das ist ja das so Enttäuschende, was man auch denkt. Von irgendeiner chinesischen Klitsche hätte ich das jetzt eher erwartet als von einem deutschen Unternehmen wie Gigaset. Aber es war nun mal so. Also dementsprechend da ein bisschen so auf die cloud-basierten Geschichten immer achten.
Ja, das sind die Schattenseiten des Kapitalismus und das ist natürlich auch im Zuge der Umweltschutz, das ist natürlich fatal, wenn du da einen Haufen Elektroschrott hast. Also blöder geht's wirklich kaum noch. Also.
Ja, also war wirklich eine ganz große Geschichte in den letzten Wochen und macht nachdenklich. Mhm. Ja.
Ja. So, ich soll jetzt auch noch irgendwas sagen, oder?
Wenn du noch was hast in Sachen Augenmerk, dann raus damit.
Ja, das ist jetzt eher so ein bisschen so in die, oder es ist in eine politische Richtung. Also es werden vielleicht manche mitbekommen haben, dass seit geraumer Zeit das der maßvolle Konsum von Cannabis, / Marihuana, ich weiß es gar nicht genau, ob das jetzt wirklich dasselbe ist, in Deutschland legal ist. Die genauen Eckpunkte sind ein bisschen diffus und da muss vielleicht auch noch ein bisschen vom Gesetzgeber dran geschraubt werden. Das hat dazu geführt, dass in einem jetzt nicht näher benannten südostdeutschen Bundesland, der dortige Landesvater, der glücklicherweise jung ist, um mein Vater zu sein, und seine regierende Partei im Zusammenhang wahrscheinlich mit dem Koalitionspartner ein Verbot oder zumindest eine starke Einschränkung des Konsums dieser Pflanzen und ihrer Produkte da hervorgerufen hat. Und
für alle, die es noch nicht verstanden haben, es gilt auch in Bierzelten.
Wo ich mir dann auch immer denke, also wie gesagt, ich persönlich habe da jetzt keine Ambitionen, weil das ist jetzt nicht so spannend und ich trinke aber auch, ehrlich gesagt, sehr wenig Bier, vielleicht werde ich jetzt demnächst ausgebürgert, keine Ahnung. Was ist an Cannabis schädlicher als jetzt an übermäßigem Alkoholkonsum? Also da müsste man dann auch das Oktoberfest irgendwie verbieten oder die Konsummenge pro BesucherIn eben rationieren, dass man sagt, okay, 5 Bier und dann ist Schluss. Also, ja.
Ja, 5 Bier ist schon nicht unordentlich.
Ja.
Also, geh mal aufs Oktoberfest und trink 5 Bier.
Ja, das ist natürlich dann finanziell, ist das natürlich auch, da tun wahrscheinlich auch, manche Leute sogar freiwillig sagen, ich gehe dann da irgendwie mal eine Stunde ins Zelt und trink 2 Bier und das kostet dann irgendwie, keine Ahnung, 25 Euro oder was oder 30 mittlerweile, keine Ahnung. Also das ist so eine Sache. Ich meine, dass das alles, dieses Gesetz zur Legalisierung, das ist alles ein bisschen eine Steißgeburt ist und dass man das auch ein bisschen von langer Hand, weil es ja eigentlich auch schon seit Jahren ein Thema ist, besser hätte planen und durchführen können, was in Deutschland ja immer schwierig ist.
Ja, es lief nicht gerade smooth.
Ja, also das ist aber ein deutsches Problem. Deutschland steht irgendwo auch in einem verschollenen Artikel des Grundgesetzes, dass einfache, praktikable Lösungen auf jeden Fall nicht kommen dürfen, weil das wäre zu einfach. Das wird ja gegen die letzten beiden deutschen Kulturgüter verstoßen, nämlich Stillstand und Bürokratie. Aber gut. So, ein anderes Thema. Der Landesvater dieses südostdeutschen Bundesstaates hat dann natürlich auch noch was anderes, im Endeffekt zumindest im öffentlichen Raum, im Schriftverkehr irgendwie verboten, nämlich das Gendern. Ich arbeite an einer Hochschule, die natürlich zu diesem Freistaat gehört und ich warte allerdings bis heute noch darauf, auf ein hochoffizielles Schreiben von dem Landesvater persönlich oder einem seiner Minister, dass wir an dieser Universität im öffentlichen Schriftverkehr nicht mehr gendern dürfen, weil seit 1-2 Jahren habe ich mir das einfach angewöhnt und ich sehe da auch nichts Falsches und Verwerfliches dran. Die Frage, die sich mir jetzt auch nicht ganz ernsthaft stellt, ist, was ist, wenn man in Bayern, nennen wir das Bundesland jetzt einfach mal, erwischt wird, dass man gleichzeitig kifft und gendert, wird man dann doppelt verurteilt oder wie ist das?
Ja, da wirst du zu 5 Maß Bier verurteilt. Ich weiß es nicht. Also, ja, es ist eine total komische Situation. Also, ich kenne das mit dem Gendern aufgrund meines Berufs natürlich auch. Ich arbeite für ein Journalistenmagazin, wo wir das seit 4 Jahren, glaube ich, komplett mit Sternchen auch durchziehen und dafür einige, ja, Kritik wäre zu wenig gekriegt haben auch, ja. Und was intern immer im Berufsverband auch für Diskussionen sorgt. Aber die generelle Frage ist ja mal wieder, was muss sein, was muss nicht sein, wie gehe ich gewisse Dinge an und kann ich manches nicht einfach mal laufen lassen, ja. Aber das können manche wahrscheinlich nicht.
Nee, da haben gewisse Leute einen gewissen Drang und der vielleicht ein bisschen davon ablenken soll, dass sie eigentlich keine wirklichen eigenen Inhalte haben, sondern der einzige Inhalt irgendwie daran besteht, gegen irgendwas zu sein und um die eigene Macht irgendwie dauerhaft zu erhalten. Das ist so meine Theorie. Aber ich habe mir das jetzt...
Naja, man kriegt ja auch Applaus aus gewissen Kreisen immer wieder. Also ich kenne auch viele, die dann sagen würden, ja, ist doch toll. Ja, ist doch endlich mal
fertig. Ja, ich hoffe, dass diese Kreise...
Verbietet das Elektroauto.
Genau, ja. Ich hoffe, dass diese Kreise früher oder später aussterben werden. Das ist so meine
Hoffnung. Wir werden sehen, wahrscheinlich werden die nie ganz aussterben.
Ja, nicht ganz, aber
Ich bin ja immer noch also kein Pessimist, sondern wirklich ein Optimist, dass es zumindest ab und an mal gelingen kann, auch Leute zu überzeugen, es alles doch ein bisschen lockerer zu sehen.
Das auch,
ja. Aber ob es jetzt funktioniert oder nicht, liegt nicht an mir.
Das stimmt. Halt so. Also das auf jeden Fall. Also man muss dann auch immer sich mal selbst ein bisschen hinterfragen. Aber ich habe mir jetzt einfach persönlich, jetzt werdet ihr vielleicht auch gemerkt haben, wenn ihr jetzt Filmkritiken lest, dass ich da auch angefangen habe vor 1-2 Jahren, auch mal zu überlegen, wie benutzt man denn überhaupt die Formulierungen und was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und das ist ja im Endeffekt eine minimale Modifizierung des Sprachgebrauchs. Es gab ja schon immer Modifizierung von Sprachgebrauch. Ich meine, als wir in der Mittelstufe waren, kam die Rechtschreibreform. Das war sogar eine ziemlich gravierende Modifizierung.
Ja, großes Thema ja, damals.
Und ich bin mir heutzutage bei manchen Sachen noch nicht sicher, obwohl ich eigentlich nie so schlecht in Rechtschreibung war. Aber die Sprache entwickelt sich weiter und passt sich den Gegebenheiten an. Und die ist eben, das ist für mich wichtig, Sprache muss inklusiv sein. Die muss die ganze Bandbreite abdecken. Und es gibt eben nicht nur 0 und 1, also sprich Frauen und Männer, sondern es gibt auch Sachen dazwischen oder außerhalb. Das sagt ja auch der Böhmermann immer bei im ZDF-Magazin Rollal, meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Das ist großartige Anrede, also super. So oder ähnlich sollte man das tun.
Wäre zu einfach wahrscheinlich.
Wahrscheinlich und einfach ist ja bekanntlich in Deutschland verboten. Ich muss es
wissen. Du hattest es erwähnt, fand ich sehr gut formuliert.
Ja, irgendwann taucht dieser...
Wir suchen mal bis zum nächsten Mal nach dem Paragraphen.
Ja, ich schau mal, ob ich vielleicht in irgendwelchen Katakomben der Universität, wo ich arbeite, irgendwas finde. Werde mal im Archiv anrufen und fragen, ob die da was haben.
Das könntest du doch mal tun. Das ist doch eine Aufgabe für die nächsten 4 Wochen, Marius, oder? Bevor wir uns hier dann wieder treffen und in die nächste Folge gehen.
Ja, das...
Wir schauen mal, ob Marius was findet. Vielleicht hat er nächstes Mal aus dem Universitätskeller was zu berichten. Wir schauen mal. Ich notiere es mir hier gleich mal, dass ich nächstes Mal... Nein, mache ich jetzt nicht. Aber vielleicht findet er ja wirklich was. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten eine sehr informative und auch sehr tippreiche Folge diesmal. War sehr viel Interessantes dabei und jetzt schauen wir mal, totgeredet haben wir das lineare Fernsehen nicht. Ich glaube, wir wollen es auch gar nicht tot
sehen. Ja, es ist ja schon halb tot.
War der Gesamteindruck, halb tot mag sein, aber wir schütten da jetzt nicht noch irgendwas drüber. Wir graben es nicht. Wir wollen es eigentlich ja schon auch irgendwie haben, aber halt vielleicht nutzen wir es nicht mehr so wie früher. Wie gesagt, Tipps hatten wir dabei, 2 Augenmerke hatten wir dabei. Es war ein buntes Programm. Bei unserer Podcast-Aufnahme hier. Danke, Marius, dass du wieder dabei warst.
Gerne doch. Danke fürs Moderieren und so weiter.
Wir hören uns in ungefähr vier Wochen dann wieder, oder? Das schaffen wir wieder.
Ja, ich denke schon. Wenn ich nicht in irgendeinem Keller der Uni verschollen bleibe.
Ja, wenn ich eine Zeit lang nichts von dir höre, frage ich natürlich nach.
Ja, genau,
dann rette ich dich aus den Tiefen des Unikellers. Kein Thema. Ja. Okay. Also demnach danke natürlich auch an alle, die bei uns hier zuhören. Empfehlt uns gern weiter.
Genau.
Wir sind immer dankbar natürlich, wenn wieder jemand Neues dazukommt.
Ja.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Jo.
Und tschüss, macht's gut.
Jo, tschüss, macht's gut.